Es gibt so Momente, liebe Gemeinde, da sagt man, da bleibt einem die Spucke weg. Also besser bleibt einem nicht die Spucke weg, sonst wird es ein bisschen trocken, aber man sagt vielleicht auch dazu, da bleibt einem die Luft weg. Wäre auch nicht so gut. Aber was man damit sagen will, ist, dass man ganz plötzlich überwältigt wird und dass man eigentlich gar nichts mehr ausdrücken kann, gar nichts, kein Wort mehr sagen kann. Man bringt vielleicht gerade noch ein beeindrucktes Wow heraus oder ein langes staunendes Oh. Und mehr kann man eigentlich gar nicht sagen, weil man überwältigt ist. Das sind Momente, in denen man wirklich ins Staunen gerät, weil man da wirklich hineingerät. Man macht sich solche Momente nicht, sondern die überkommen einen. Das kann man nicht planen. Überlegen Sie mal, wann haben Sie zum letzten Mal so richtig über was gestaunt? So, dass Ihnen die Spucke weggeblieben ist. Wann sind Sie zum letzten Mal so richtig beeindruckt dagestanden und haben nur noch Wow sagen können oder haben das gedacht? Überlegen Sie mal. Vielleicht ist das schon eine ganze Weile her. War das vielleicht vor irgendeinem faszinierenden Gebäude oder einem Kunstwerk? Vielleicht hat sie die Schönheit ihrer Ehefrau geblättet oder sie waren überwältigt, als sie ihr Enkelkind im Arm halten konnten, auch so einen Moment. Oder war es der Blick aus einem Flugzeug von oben, die Weite sehen, der sie sprachlos gemacht hat oder die Wucht von einem Wasserfall? Die Farben von Korallen beim Tauchen oder auch der Geschmack von einem guten Wein oder einem guten Essen. Auch das kann einen ja sprachlos machen, kann einen in Staunen versetzen. Oder vielleicht eine gute Note in der Klassenarbeit, mit der man gar nicht gerechnet hat. Wann haben Sie zuletzt gestaunt? Und als Sie zuletzt gestaunt haben, als Sie dann wieder Luft bekommen haben und Worte gefunden haben, was sagt man dann? Meistens gibt man seinem Staunen Ausdruck, indem man entweder jubelt oder sich freut oder ein Lob anstimmt. Wir haben in diesem Gottesdienst schon Loblieder gesungen und einen Jubelpsalm gesprochen, weil unser Predigttext auch Ausdruck eines tiefen Staunens ist. Da jubelt einer. Paulus ist überwältigt. Er hat einen Brief geschrieben oder er ist gerade dabei, einen Brief zu schreiben an die Römer und hat in den letzten 3 Kapiteln sich ganz genau überlegt, was Gott schon mit dem Volk Israel alles erlebt hat. Die ganze Geschichte davon hat er geschrieben, welche Wege Gott mit dem Volk gegangen ist und dass er auch jetzt wieder in der Zeit nach Jesus Christus ganz neue Wege mit dem Volk einschlägt. Und am Ende von diesen 3 Kapiteln, wo er das groß und breit ausgeführt hat, vielleicht hat er sie auch gerade nochmal durchgelesen, was er da gerade so aufgeschrieben hat, am Ende von diesen Kapiteln kann er einfach nur staunen über das, was Gott tut und getan hat. Und da steht dann auch ein Staunen, ein langes O steht da. Und dann stimmt Paulus Lobverse an. Ich lese uns mal diese 4 Verse, Römer 11, 33 bis 36. Oh, schreibt Paulus, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich sind seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass Gott ihm es vergelten müsste? Von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ja, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, der Paulus staunt. Er kommt ins Staunen mitten in seinem Briefschreiben. Ich habe mir gedacht, die eigentlichen Profis im Staunen sind eigentlich nicht unbedingt Theologen. Und der Paulus war auch ganz sicher kein Profi im Staunen. Die eigentlichen Profis im Staunen sind eigentlich kleine Kinder. Kleine Kinder können von allem Möglichen fasziniert sein und staunen. Und dann stehen sie staunend da und zeigen vielleicht mit dem Finger auf das, worüber sie staunen. Die lassen sich fesseln von dem Marienkäfer, der auf der Hand gelandet ist zum Beispiel. Oder von einem Klang, den man mit dem Glas machen kann, wenn man mit dem Finger drüber streift. Staunen. Oder von Seifenblasen, von dem großen bunten Regenbogen am Himmel. Oder mein kleiner Neffe, der ist anderthalb ungefähr, der staunt immer über Bagger. Also wenn man da spazieren geht und er einen Bagger sieht, dann staunt er immer, wenn er einen Bagger sieht und dann dauert der Spaziergang auch ein bisschen länger. Man kann über alles Mögliche staunen und kleine Kinder können das ganz besonders. Und ich finde es toll, dass kleine Kinder so staunen. Denn je älter man wird und je öfter man Marienkäfer auf der Hand hat landen sehen oder einen Bagger bei der Arbeit zugesehen hat, je mehr man Zusammenhänge kennenlernt und Dinge versteht, desto mehr habe ich manchmal den Eindruck, geht uns auch das Staunen verloren. Zumindest das Staunen an dem Einfachen. So ein Spiegelbild in der Pfütze verliert mit der Zeit seine Faszination. Oder was passiert, wenn ich bei der Fernbedienung auf einen Knopf drücke Das versetzt viele Erwachsene einfach überhaupt nicht mehr ins Staunen. Kinder schon, Erwachsene nicht. Oder dass ein Topf mit kochendem Wasser irgendwann einfach leer ist. Staunen wir nicht so drüber. Und jemand, der in Physik aufgepasst hat, der kann das sogar erklären, wie das kommt. Manchmal geht uns das Staunen, ist uns abhanden gekommen. So richtig staunen können die Kinder, weil ihnen so vieles neu ist in dieser Welt, die sie da entdecken. Sie sind überwältigt, weil sie sich's nicht erklären können, weil sie sich's auch gar nicht erklären müssen. Es übersteigt ihr Denken, was sie erleben. Das versetzt sie in Staunen. Es zeigt ihnen, dass es was Großartiges gibt, das sie nicht erklären können. Und deshalb staunen sie. Staunen kann man, wenn man Faszinierendes so annehmen kann. Und im Grunde ist es bei uns Erwachsenen genau dasselbe. Auch wenn wir vielleicht nicht so oft staunen, weil wir uns so vieles erklären können, wenn wir dann staunen wir über die Dinge, die unsere Logik übersteigen. Das, was uns unbegreiflich erscheint. Wie kann man ein Haus bauen, das über 800 Meter hoch ist? Frage ich mich und staune. Oder wenn ich an den Sternenhimmel hochschaue und mich frage, was verbirgt sich denn noch alles dahinter? Wie weit geht es denn da noch? Das übersteigt meinen Verstand und ich komme ins Staunen. Oder warum pulsiert in mir drin alles und ich mache ganz verrückte Sachen, wenn ich eine wunderschöne Frau sehe? Unerklärlich. Zum Glück gibt es solche unerklärliche Dinge, die für uns nicht logisch sind. Denn zum Glück staunen wir dann eben noch. Und so staunt Paulus jetzt eben auch über etwas, das ihm unerklärlich ist. Welch eine Tiefe des Reichtums, schreibt er, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind Gottes Entscheidungen und wie unerforschlich sind seine Wege. Der ansonsten so sachliche, schlaue Theologe, der den Gemeinden alles ganz genau erklärt, der gerät ins Staunen über die Weisheit Gottes und über die Entscheidungen, die kein Mensch begreifen kann, über die Wege, die Gott geht und die so unerforschlich sind. Die Wege, die es nicht auf einer Landkarte gibt, die man nicht mit GPS orten kann, die man nicht nachzeichnen kann. Unerforschlich sind die Wege Gottes. Diese Wege Gottes gibt es auch in unserem Leben. Wenn Sie mal auf Ihr Leben, auf die Lebenswege zurückblicken, die Sie gegangen sind in der Vergangenheit, dann kann man da vielleicht an mancher Stelle auch fragen, wie ist denn das gekommen? Wie bin ich denn auf diesen Weg gekommen? Bleibt vielleicht unerforschlich. Auf jeden Fall aber, wenn man auf die Wege guckt, die vor einem liegen, was vor einem kommt, wie wird es wohl? Das kann ganz sicher keiner voraussagen. Und es gibt so viele Lebensgeschichten, wo wir das erleben, in der Bibel und auch sonst, wenn wir Berichte hören, wo alles anders gekommen ist als gedacht, wo Gott Wege geführt hat und wirklich Wege, die unerforschlich geblieben sind, die kaum nachvollziehbar waren und auf jeden Fall nicht vorauszusehen waren. Also gegenüber Gottes Wegen, die er mit uns geht, ist unsere Logik wie die von einem kleinen Kind. Sogar die von dem großen Theologen Paulus ist da wie die Logik von einem kleinen Kind. Er kann es nicht begreifen. Und das bringt ihn zum Staunen und schließlich ins Lob Gottes. Und da schreibt er in seinem Lob, in diesem Jubelruf, ein Zitat aus Jesaja 40 mit rein. Ein Zitat aus einem Loblied im Alten Testament, wo es darum geht, dass Gott Israel aus der Gefangenschaft befreit hat. Das übernimmt er einfach aus dem Alten Testament in sein Lob. Er schreibt da, wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer hat des Herrn Denken erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Ist keine echte Frage, denn die Antwort darauf ist eigentlich klar. Niemand kann des Herrn Denken erkennen und niemand kann sein Ratgeber sein, weil er viel weiter sieht als wir, weil er größer ist, als wir es verstehen können. Das genau lässt uns erstaunen und das kann uns zum Lob Gottes führen, dass wir wie Paulus sagen können, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Ich finde es toll, dass Paulus das noch kann. Dass er nicht nur alles erklärt, sondern dass er auch staunen kann über die unerforschlichen und großen Denkweisen und Wege Gottes. Und ich finde es noch erstaunlicher und schöner, dass sogar Jesus das kann. Gerade vorher haben wir diese Schriftlesung gehört, diese Verse, Jesu Jubelruf. Jesus war auch erstaunt über das, was Gott tut, was er schenkt. Und es hat ihn spontan jubeln lassen. Er preist den himmlischen Vater, dass ganz einfache Menschen ihn erkennen können und andere nicht. Das ist ja auch an sich unglaublich. Und dass sogar Jesus das so empfindet, dass sogar er ins Staunen kommt und in das Lob Gottes, seines Vaters, finde ich faszinierend. Soweit ist es, glaube ich, recht einfach heute Morgen. Das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Wir loben Gott und staunen über ihn, weil es Dinge gibt, die unsere Logik übersteigen. Unerklärbare Dinge und da staunen wir dann. Aber was ist, wenn diese unerklärbaren Dinge nichts Schönes sind? Was ist es, wenn Gottes Wege unerforschlich sind und wir das anstrengend finden oder darunter leiden? Weil wir eben nicht verstehen, warum uns oder jemand anderem etwas passiert. Es gibt ja Momente, da fühlen wir uns zwar auch klein und unverständlich Gott gegenüber, aber halt, weil das Leid ist, was über uns kommt oder Schweres. Was ist denn dann mit diesem großen Gott? Müssen wir dann auch darüber staunen? Können wir dann oder müssen wir das wie Hiob sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt in so einer Situation? Also wenn ich an Kinder denke, wenn Kinder nicht verstehen, warum ihnen ihre Mutter verbietet, dass sie diesen Pilz essen, oder wenn ihnen zu hoch ist, warum sie sitzen bleiben sollen, im Gottesdienst schon ruhig sein sollen, dann sind sie vielleicht erstaunt darüber, das können sie nicht verstehen. Aber dann sagen sie doch nicht, ja gut, Mami, du bist trotzdem die Allerbeste. Das machen Kinder doch nicht. Oder wenn man zu meinem kleinen Neffen sagt, du gib mir diese Schere fei her, dann sagt er nicht, Papi hat's gegeben, Papi hat's genommen, der Name Papi sei gelobt. Das sagt er nicht. Hiob sagt es ganz am Anfang von seiner Prüfung, nach der ersten Prüfung. Und da ist für ihn schon manches unverständlich, warum ihm von Gott was genommen wird, was er vorher bekommen hat. Er kann es nicht verstehen. Es ist nicht logisch für ihn, aber er fügt sich Gottes Plan und sagt dann, der Name des Herrn sei gelobt. Es klingt schon da nicht so richtig begeistert von Hiob. Es klingt mehr wie eine Aufforderung an sich selber. Der Name des Herrn sei gelobt, er muss es trotzdem tun. Aber gut, er kann das sagen in dieser Stelle. Das steht in Hiob 1. Und das Hiob-Buch hat 42 Kapitel. Denn die Geschichte von Hiob geht dann erst so richtig los. Dann beginnt Hiob nämlich mehr und mehr mit Gott zu rechten und zu diskutieren. Und seine drei besten Freunde sind nicht gerade hilfreich, denn sie vermuten und sagen das dem Hiob auch, dass sein Unglück ja doch irgendwas mit dem zu tun haben müsste, was er getan hat. Irgendeine verborgene Sünde vielleicht oder irgendwas. Sie spekulieren, das stimmt alles nicht. Und genau das macht es für Hiob so schwer. Das ist unerklärlich für ihn, weil er eben nichts Schlimmes getan hat, weil er nichts getan hat, das das verdienen würde. Und schließlich wirft er dann nicht nur seinen Freunden, sondern dann auch Gott vor, dass das ungerecht ist, was er hat erleiden müssen. Sind wir schon in Hiob 31. Da rechnet er ganz ausführlich Gott vor, was er für Verdienste in seinem Leben findet und dass der Lohn dafür auf keinen Fall dieses ganze Unglück sein kann. Er fordert Gott sogar dazu auf, dass er ihn prüfen soll, dass er selber rausfindet, wie unerklärlich und wie unfair das alles ist. Liebe Gemeinde, Hiob will hier Gottes Wege und seine Entscheidungen erforschlich und erklärbar machen. Das ist das, was Hiob hier macht. Er versucht zu verstehen, warum er diesen Weg gehen muss. Und nicht nur das, er will sogar selber Gott erklären, was der zu tun hat oder was er eigentlich zu tun hätte. Er ordnet Gott dem unter, was er als gerecht empfindet. Und er tut fast so, als wüsste er es besser als Gott selber. Und jetzt ist spannend, wie Gott ihm antwortet. Denn Gott hält ihm keine Strafpredigt oder keine Moralpredigt, sondern er fragt ihn ganz viele Fragen. Viele Fragen, die Hiob alle gar nicht beantworten kann und die ihm zeigen, dass ein Mensch nicht sich selber über Gott stellen kann und auch nicht seine Logik. In Hiob 38 haben wir eine Masse von Fragen, die Gott dem Hiob an den Kopf wirft. Zum Beispiel, wo warst du denn, als ich die Erde so gemacht habe, dass man darauf leben kann? Hast du jemals im Leben mit deiner Logik einen Morgen herbeirufen können? Bist du zu den Quellen vorgedrungen, aus denen die Meere entspringen? Kennst du die Wohnungen des Lichts oder weißt du, wie der Schnee so kunstvoll entsteht? Bist du der Vater des Regens oder bestimmst du, wie die Sterne angeordnet sind und so weiter und so weiter? Kurz zusammengefasst kann man auch sagen, Gott sagt diesem Hiob durch alle diese Fragen, du komm mir nicht mit deiner Logik. Und denk bitte nicht, dass dich das größer macht als mich. Ich erzähle Ihnen diese ganze Hiob-Geschichte, weil Paulus in seinem Staunen, in seinem Lobruf einen Satz aus diesem Hiob-Buch zitiert. Er nimmt diesen Satz aus dem Hiob, den er ganz am Ende sagt. Hiob 41, Vers 3, zitiert Paulus die Einsicht von Hiob nach dem, was Gott ihm dafür Fragen gestellt hat. Das sagt nämlich Hiob ganz am Ende, wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Er sieht ein, es gibt niemand, der Gott etwas gegeben hat, dass der dann reagieren muss. Gott gibt uns so viel, nicht weil er uns irgendwas vergelten muss oder für irgendwas belohnen muss, was wir getan haben, oder auch nicht bestrafen muss für was wir getan haben. Gott ist kein Geschäftspartner, der uns einen Gefallen schuldig ist, den wir mit unserer Frömmigkeit bezahlen. Und Gott ist auch keine Politesse, die uns bestrafen müsste, weil das Gesetz es halt nun mal das so sagt. Gottes Wege sind eben höher. Höher als die, die wir berechnen und nachrechnen und aufrechnen können. Gott braucht keinen Grund zum Handeln, um Seins zu begründen. Und oft gibt es da auch keinen Grund in dem, was wir tun. Und ganz ehrlich, zum Glück ist es so. Denn wenn Gott sein Handeln an unserem ausrichten würde, dann würden wir wahrscheinlich viel mehr tragen müssen. Das Entscheidende hier beim Hiob ist, finde ich, dort, wo wir versuchen, Gottes Handeln erklärbar zu machen, dort, wo wir ihn in unsere Logik hineinzwängen wollen, wo wir meinen, Gott müsste das oder das doch tun, da verlieren wir nicht nur das Staunen und nicht nur die Dankbarkeit, sondern wir verlieren vor allem den Blick für das, dass Gott drüber steht. Wir verlieren die Größe und Unabhängigkeit Gottes aus dem Blick. Und es passiert manchmal ganz heimlich, dass wir uns über Gott stellen und ihm sagen, was er tun müsste, anstatt ihn dafür zu loben, wer er ist. Paulus schreibt am Schluss, von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Gott ist größer, als unser Verstand es fassen kann. Er ist der Ursprung, er ist der Schöpfer und er ist das Ziel aller Existenz. Das ist ein weiterer Blick, als wir ihn jeweils haben werden. Ich lebe aus ihm, ich lebe durch ihm, ich lebe auf ihn zu. Das kann ich nicht mal über mich selber begreifen. Es wird so viele Dinge geben im ganzen Universum, die ich nie verstehen werde. Und manchmal bleibe ich mir selber ein Rätsel. Und auch Leid und Krankheiten und Tod werden wir nicht verstehen und auch nichts Gutes daran finden. Gottes Wege sind unbegreiflich und unerforschlich. Ob es die schönen Dinge sind, die uns geschenkt werden und die uns in Staunen versetzen und ins Lob bringen, oder ob es die schrecklichen Dinge sind, die auch unfassbar sind und die uns klagen lassen. Alle Wege sind letztlich Wege, die uns zu Gott führen und zu seiner Gnade, denn zu ihm sind alle Dinge. Und genau deshalb können uns beide Dinge, das Staunen und auch das Klagen, in die Anbetung Gottes führen. Weil sie uns zeigen, wer wir gegenüber Gott sind. In dem Lied, das wir gerade vor der Predigt gesungen haben, ich habe das absichtlich rausgesucht, auch diese letzten drei Verse, 5-7, weil es da ganz ehrlich vorkommt. Ein Loblied, wo es am Anfang darum geht, oh, dass ich 1000 Zungen hätte und dass ich Gott nur noch mehr loben könnte. Und heißt in dieser Strophe 6 auch, ich will von deiner Güte singen, solange sich meine Zunge regt. Ich will ein Freudenopfer bringen, solange sich mein Herz bewegt. Das kann man gut nachvollziehen. Solange es mir gut geht, will ich Gott loben. Und dann kommt aber auch das Schwere drin vor. Ja, wenn mein Mund wird kraftlos sein, so stimme ich doch mit Seufzen ein. Auch Seufzen und auch Klagen kann Anbetung sein, wenn es aus dem richtigen Blickwinkel geschieht. Von unten nach oben. Wenn es eben Klagen ist und nicht Anklagen. Denn wenn wir Gott anklagen, dann stellen wir uns über Gott. Wenn wir zu ihm klagen, dann stehen wir unter Gott. Wenn Gott mein Seufzen aus der Tiefe hört und nicht wie ein arrogantes, von oben herabblickendes Stöhnen, das sich über Gott stellt, dann ist es Anbetung. Der Paulus konnte das. Der konnte auch im Gefängnis noch Loblieder singen, weil er dieses Verhältnis Gott gegenüber sich bewahrt hat. Und das ist nicht eine fromme Pflicht oder eine Angewohnheit, sondern ein Ausdruck dafür, wie er Gott erlebt, nämlich als einer, der über ihm steht, auch unerklärlich über ihm steht. Und genau das heißt Anbetung. Diese Perspektive einnehmen. Ich stelle mich nicht über Gott und auch mein Denken stelle ich nicht über Gott, sondern ich wende mich bewusst davon ab, dass ich eine Logik da drin erkenne, damit ich weiß, was die Ursache von allem Schönen ist, aber auch von allem Schlechten. Ich suche nicht Antworten und Erklärungen, sondern ich bin einfach vor Gott und sage ihm, wie ich bin und was er ist. Dann kann ich erkennen, dass Gott größer ist, unvorstellbar größere Wege gehen kann, auch größere Wege, die ich mir vorstellen kann, auch gnädigere Wege, als ich es glauben kann. Dann heißt Anbetung, Gott die Ehre zu geben für das, was er ist, unabhängig von dem, was er tut oder was er meiner Meinung nach tun sollte. Denn für das, was er tut, kann ich Gott danken oder eben auch klagen. Aber dass Gott immer für mich da ist und dass seine Liebe auch größer ist, unbegreiflich groß, das kann ich nur demütig hinnehmen. Und deshalb lese ich Ihnen zum Schluss nochmal, auch mit dieser Haltung der Demut im Hintergrund, die Verse von Paulus, die ihn so überwältigt haben und wie er das ausdrückt, wo man auch spürt, wie er sich Gott unterordnet und darin ganz viel Wertvolles findet. Oh, schreibt er, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das Gott es ihm vergelten müsste? Von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.